Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Wer darf eigentlich mitgestalten und wer glaubt nur, es zu dürfen? Macht wirkt. In Organisationen, in Beziehungen, in uns selbst. Und trotzdem reden wir viel zu selten darüber. Meine heutige Gästin, Christina Sontheim-Leven, CEO und Transformationsexpertin, und ich sprechen über genau diese unsichtbaren Spielregeln von Macht, über Zugehörigkeit und darüber, was sich ändern muss, damit Führung nicht nur gut klingt, sondern wirklich wirkt. Wenn dich interessiert, wie Zukunft gestaltet wird, dann bleib jetzt dran. Viel Spaß bei der Folge. Ja, wir haben wieder eine neue Gästin zu Start hier bei Equality 365. Ich freue mich sehr, dass Christina heute da ist. Wir werden heute über unterschiedliche Themenfelder sprechen, unter anderem über Macht, über Zugehörigkeit, darüber Führung eventuell auch neu zu denken und wieso. Und genaueres erfahrt ihr natürlich, nachdem Christina sich einmal vorgestellt hat. Deswegen, Christina, Bühne ist frei für dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Gerne total frei. Also was möchtest du von dir teilen? Was macht dich aus? Wer bist du?
Also dann, guten Morgen, liebe Isabel. Danke für die Einladung. Wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben ein bisschen gebraucht, zueinander zu finden. Und umso besser ist es, dass wir das heute schaffen. Wer bin ich? Ist ja immer eine total spannende Frage. Letztens habe ich in einem Interview mit einer berühmten Schauspielerin gelesen, die wurde gefragt, ne, mit welchem Titel soll man sich denn jetzt eigentlich an sie erinnern oder mit welchem Film? Und dann hat sie einfach nur gesagt, Mother of Three. Das fand ich toll. Also wer bin ich? Ich bin Mama von zwei ganz wunderbaren Kindern. Ich blicke auf eine lange Karriere als Volljuristin mit einem Master in Rechtsinformatik zurück. Ich bin aber auch zum Beispiel die erste Vorständin in einem großen S-DAX-Unternehmen gewesen seit Gründung dieses Unternehmens. Ich bin diejenige, die als CEO in einem Ingenieurunternehmen gearbeitet hat und in der fürchterlichen Corona-Zeit dieses Unternehmen durch die Pandemie geführt hat. Das ist sozusagen meine Unternehmenspersönlichkeit. Und jetzt, seit etwas mehr als einem Jahr, da bin ich mit all meinen Herzensthemen noch viel stärker unterwegs, die mich auch schon vorher getrieben haben. Ich bin Karrierementorin für Frauen, die mehr wollen, für Frauen, die eine Wingwoman brauchen. Und ich bin seit nicht allzu langer Zeit Autorin, Bestseller-Autorin, ja. Ich bin Speakerin, aber vor allem bin ich das, was ich schon immer bin, ich bin Mutmacherin für alle Lebenslagen.
Ach, das ist wunderbar. Das hört sich richtig toll an und ich musste gerade denken, du hast so viele unterschiedliche, wahnsinnig herausfordernde, würde ich dir jetzt einfach mal unterstellen, Positionen in deinem Leben schon besetzen dürfen, dass du natürlich mega guten Einblick in alle Themen um Führung hattest, in alle Themen um wahrscheinlich auch Gleichstellungsthemen, Diversity-Themen. Und bevor wir da so einsteigen, ich habe es gerade schon mal erwähnt, möchte ich auch über Zugehörigkeit sprechen, weil das liegt mir immer ganz besonders am Herzen. Und ich habe mich gefragt, um dich auch nochmal so ein bisschen persönlicher kennenzulernen, wenn du an Zugehörigkeit denkst, gab es da irgendeinen Moment in deinem Leben, in dem du dich zum ersten Mal so wirklich gesehen und auch gemeint gefühlt hast? Und weißt du noch, wann das war?
Ich habe das große Glück, dass ich in einem Elternhaus mit ganz, ganz vielen Geschwistern aufgewachsen bin, in dem meine Eltern uns in dem Credo erzogen haben und insbesondere meine Mutter, meine Kinder können alles, sie können sogar die Welt aus den Angeln heben, wenn sie das wollen. Und insofern habe ich mich ehrlicherweise ganz, ganz lange immer zugehörig gefühlt aus so einem Selbstbewusstsein heraus, dass ich genau richtig bin. Ich glaube, die Frage ist eher, wann habe ich das verloren? Und verloren habe ich das, glaube ich, wirklich so mit Eintritt in das Berufsleben. Denn auch im Studium fühlst du dich immer zugehörig. Du suchst dir die Fächer aus, die du studieren willst. Du suchst dir die Freunde aus, mit denen du dich umgeben möchtest und die ähnlich ticken. Und erst wenn du in die Unternehmenswelt kommst, dann merkst du, da gibt es komische Regeln, die dir auch vorher keiner erklärt und plötzlich bist du eben nicht mehr zugehörig und zwar nicht, weil du doof bist oder weil du anders bist als vorher, sondern du trägst vielleicht nicht die richtigen Klamotten, du sagst nicht die richtigen Sachen, du duzt nicht die richtigen Leute, da hört das plötzlich auf.
Was hat das mit dir gemacht?
Also wie hat sich das für dich angefühlt, dieses Gefühl, plötzlich nicht mehr dazuzugehören, obwohl du, wie jeder Mensch wahrscheinlich, ne, ich meine, Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis, das brauchen wir, um uns auch mit Menschen verbinden zu können, das brauchen wir, um psychologische Sicherheit zu spüren, das brauchen wir, um einander vertrauen zu können. Das ist eigentlich die Grundbasis für jede Verbindung. Was hat das mit dir gemacht, plötzlich im Berufsleben zu merken, wow, ich darf mich hier nicht mehr zugehörig fühlen, obwohl ich einfach versuche, dazu zu gehören?
Also ich bin ja auch ein fürchterliches Rudeltier, nicht wahr? Wenn man so wie ich aufgewachsen ist, dann gehört das zur DNA und das fühlt sich erstmal ganz schön fies an. Und man versteht das ja auch nicht sofort. Man merkt das nur an den kleinen Signalen. Das ist auch sehr verwirrend erstmal gewesen, denn ich habe das gemacht, was viele Frauen, glaube ich, tun, nämlich erstmal bei mir geguckt, ne, was ist denn mit mir falsch? Wo muss ich mich verändern? Wo muss ich was anders machen? Wo darf ich nicht mehr so laut, so fordernd, was auch immer sein, damit ich wieder dazugehören darf? Das Schöne ist, man beginnt ja dann das zu tun, was man sein ganzes Leben tut. Man sucht sich eben neue Zugehörigkeitsräume, wo man dann wieder mit drin sein kann. Und die findet man zum Glück ja auch im Arbeitsalltag. Das sind vielleicht aber nicht immer die, zu denen man meint, dazugehören zu müssen.
Das ist sehr spannend. Du hast gerade gesagt, dass du, ne, also dass man nicht zu laut sein darf, nicht zu fordernd sein darf. Insbesondere wir Frauen bekommen das häufig vorgeworfen. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie paradox findest du das eigentlich, dass man das einerseits uns vorwirft und andererseits wird es ja nahezu von uns erwartet, um eben da oben mitschwimmen zu können zwischen all den Männern, die ja überwiegend immer noch in solchen Positionen sitzen.
Das ist der wunderbare Doppelstandard, in dem wir uns ja permanent bewegen, nicht? Wir sind ja auch sowieso immer zu. Über das Buch reden wir bestimmt gleich nochmal. Ich kann dir sagen, wir sind wirklich nicht die Einzigen, die sich da bewegen, sondern egal ob als Topmanagerin oder eben in einer anderen Funktion, selbst als Kindergärtnerin, bist du immer zu irgendwas. Du bist zu laut oder vielleicht bist du auch zu zurückhaltend, deswegen machst du ja keine Karriere. Du bist zu fordernd oder du hast nicht zu laut genug gesagt, dass du etwas willst. Ja, diese Maßstäbe, mit denen wir gemessen werden, die sind immer geprägt von dem, wo kommen wir eigentlich her, welches traditionelle Rollenbild haben wir eigentlich jahrzehntelang vermittelt bekommen und was ist eigentlich das, was als Rollenbild vermittelt wird, wenn du Karriere machst. Und jetzt denk mal dran, zumindest ich, ne, ich bin 48, so, mit welchen Sprüchen sind wir denn aufgewachsen? Ja? Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam und rein und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein. Ja?
Original. Oh Gott,
in meinem Poesiealbum. So, ist doch, wie soll ich sagen, symptomatisch für das, wie wir Mädels auch erzogen worden sind.
Ja,
ne?
Ja.
Mach dich nicht so dreckig, komm, sei nicht so wild und so weiter. Ich glaube nicht, dass das Sätze sind, die so ganz oft zu jung gesagt werden wie zu Mädchen. So, dann kommen wir in diese Arbeitswelt. In der Arbeitswelt sind plötzlich die erfolgreich, die laut sind, die Ärmel hochkrempeln und sich schmutzig machen und so weiter, ja. Und wir sind puzzled und dann versuchen wir da mitzuspielen und dann schlägt bei allen Beteiligten genau dieser Bias zu.
Ja, ja.
Dann sind wir in der, ich nenne sie mal die Zufalle.
Ja, total. Das heißt, würdest du sagen, dass deine Erfahrungen, die du im Hinblick auf auf genau diese Themen rund um Macht, Führung, Chancen etc. durch beispielsweise gelebte, vorgelebte, erwartete Rollenbilder für eine Frau auch ausmachen?
Ja, auch da wieder, schau mal, wir haben zu wenig weibliche Rollenmodelle immer noch, die zeigen, wie es anders sein kann.
Ja.
Wir haben aber auch zu wenig männliche Rollenvorbilder, die auch zeigen, dass es anders gehen kann. Am Ende des Tages stecken ja beide Geschlechter irgendwie in ihren Klischees fest. Und ich glaube, niemand fühlt sich in Klischees wohl. Die Männer haben den Vorteil, dass die Klischees, in denen sie stecken, ihnen zumindest helfen, gewisse Privilegien über die Jahrzehnte zu haben. Deswegen tun sie sich auch so schwer damit, die aufzugeben, auch wenn sie nicht immer so ganz toll finden.
Jetzt hast du ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Machtgebiete. Das hast du unter anderem, glaube ich, mit zwei Co-Autorinnen geschrieben. Und Du sprichst hier viel über Machtgebiete im wahrsten Sinne des Wortes. Wo hast du denn selbst Macht lange unterschätzt oder sogar abgelehnt, obwohl sie dir zur Verfügung stand? Das finde ich immer ganz spannend, weil gerade in Führungspositionen hast du automatisch Macht, weil du viel Verantwortung trägst. Aber es ist ja der eine Weg, diese Macht für sich zu nutzen und auch für andere zu nutzen oder sie auszunutzen, auch in gewisser Art und Weise, ne? Wie bist du damit umgegangen in deinen Positionen?
Als Juristin bist du ja quasi ab Stunde 1 mit dem Thema Macht und Machtmissbrauch konfrontiert. Du bekommst ja einen sehr klaren Wertekanon auch auf der rechtlichen Seite mitgegeben, wenn du den nicht ohnehin auch schon von zu Hause, sage ich jetzt mal, als moralischen Kompass bei dir hast. Und deswegen, gerade auch in meinen ersten Rollen, die ja noch sehr juristisch geprägt waren, hatte ich überhaupt kein Problem mit dieser Macht, denn diese Macht war immer staatlich legitimiert, die war in demokratisch ausbalancierten Grenzen, hat die sich bewegt. Da war klar, was ist richtig, was ist falsch. Da gab es sicherlich Grauzonen, die man diskutieren konnte und musste. Aber am Ende des Tages brauchte ich davor auch keine Angst zu haben. Und ehrlicherweise hatte ich das auch nie, weil ich auch Macht immer als Gestaltungsmacht verstanden habe. Deswegen wollte ich schon auch immer dahin, wo ich nicht nur berate, sondern wo ich dann irgendwann auch mitentscheide. Denn wir denken mal an Star Wars, weißt du? Die und die dunkle Seite der Macht, ja. Nur wenn du dich von deinem Zorn, von deiner eigenen dunklen Seite leiten lässt, wenn du verführbar bist am Ende des Tages, ne, das sind wir alle durch unsere Eitelkeiten und andere Dinge, dann kann Macht zu etwas Schlechtem und Schrecklichem werden. Ansonsten ist Macht etwas, womit du etwas Gutes verändern kannst. Yeah. Also in unserem Fall zum Beispiel, nicht wahr, wenn du vorhast, eine Geschäftsführerin zu werden, dann hast du dann plötzlich die Macht, auch Stimmen an den Tisch zu holen, die vorher keiner hört. Du kannst dem Betriebsrat plötzlich mehr Wertschätzung entgegenbringen. Du kannst dafür sorgen, dass Entscheidungen, dass Arbeitsmodelle anders getroffen werden und, und. Du kannst wirklich etwas tun. Und ich glaube, das ist was Wunderbares. Deswegen, ich ermutige Frauen immer, hab keine Angst vor Macht.
Ja, total. Ich würde aber noch ergänzen wollen, dass ich schon der Meinung bin, wenn man dahin möchte, muss man natürlich auch bereit sein, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, ne? Weil ich glaube, diese persönliche Arbeit muss man in allererster Linie leisten, um sich überhaupt dessen bewusst zu sein, dass es Menschen gibt, die nicht mit den gleichen Chancen ausgestattet wurden, dass man eben Differenzen hat, ne? Dass einige vom Naturell her schon, von dem, wie sie geboren wurden, irgendwie mehr Chancen bekommen, mehr Möglichkeiten haben und dann auch zu gucken, okay, wo bin ich Ally, wo habe ich Privilegien, die ich auch anderen zur Verfügung stellen darf und so weiter. Also das ist ja sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und auch Reflexionsarbeit, die ich immer ganz spannend finde, weil ich finde, das sollte eigentlich Teil jeder Leadership Experience auch irgendwie sein in Unternehmen, um Menschen da auf den richtigen Weg zu geben. Ne?
Du, wenn ich da mal kurz noch ergänzen darf.
Bitte.
Wenn wir über moderne Führung reden, dann reden wir immer darüber, dass wenn du andere führen willst, du erstmal dich selber gut führen musst. Und zu guter Selbstführung gehört natürlich auch, dass du, ich hatte es eben schon mal angerissen, dir auch nicht nur deine eigenen Privilegien bewusst bist, sondern eben auch dieser, ich nenne es jetzt mal Verführbarkeit, weil mir kein besserer Begriff einfällt. Aber weißt du, du musst schon wissen, wo gerate ich denn in Versuchung, meine Macht eben nicht so zu nutzen, wie sie mir gegeben ist, sondern vielleicht die Privilegien auch zu überdehnen, ne? Und da die eigenen roten Linien sehr klar auch einmal zu definieren, dann auch zu gucken, wie die halten. Weißt du, das eine ist ja das, wie ist das denn, wenn es theoretisch ist? Am Ende des Tages, wir spüren das immer erst dann, wenn es hart auf hart kommt. Ich kann dir ein Beispiel sagen. Als ich dieses Unternehmen durch die Insolvenz geführt habe, da stand ich irgendwann an einem Punkt, wo wir das an neue Investoren geben mussten. Mhm. Und ich musste mich entscheiden, rette ich meinen Job in einem bestimmten Setting oder sorge ich dafür, dass tatsächlich alle mitarbeitenden Plätze erhalten bleiben. Es war wirklich entweder oder. Weißt du, und vorher ist es immer so einfach zu sagen, so, ja, natürlich bin ich für die da und ich, ne, Servant Leadership und so weiter. In dem Moment, wo du aber wirklich so eine Entscheidung treffen musst, da zeigt sich, ob du das, was du dir als Wertekompass selber gegeben hast, dann auch in der Lage bist zu leben. Ne? Und ich glaube, es gibt ganz wenige so Punkte in unserem Leben, an denen sich zeigt, wie sagt man im Englischen, if we walk the talk.
Ja, Ja, definitiv. Ich finde das ein ganz spannendes Beispiel. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit jemandem darüber gesprochen, diese Ambiguität, die man in solchen Rollen ja häufig auch aushalten muss. Ne? Weil auf der einen Seite würde man jetzt sagen, okay, wenn ich jetzt wertegetreu handle in so einem Beispiel, dann müsste ich meinen Job quasi freigeben, damit ich alle anderen Jobs rette. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber auch immer zwei Seiten der Medaille. Also na klar, ist das wertegetreu, getreu meines Wertekompass, wie ich da handeln würde. Und auf der anderen Seite bin ich ja aber selbst vielleicht auch, wie in deinem Beispiel, Familienmutter und habe auch eine Familie zu ernähren und kann es mir selbst auch nicht leisten, weil vielleicht der Mann gerade nicht arbeitet oder diesen Job zu verlieren. So, ne? Also das ist, und das sieht man ja von außen immer nicht. Also von außen denkt man dann immer nur, oh, diese bösen Führungskräfte oder diese böse CEO oder der böse CEO und auch da, ne, lohnt es sich sicherlich immer auch so ein bisschen zu versuchen, zumindest hinter die Fassade zu schauen und die ganze Perspektive einer Person zu verstehen. Aber ich finde das Beispiel sehr, sehr zutreffend. Dankeschön. Ja. Christina, was ist denn so der Grund gewesen, das Buch zu schreiben? Magst du da mal so ein paar Gedanken zu teilen? Also wie bist du darauf gekommen? Wieso war es dir so ein großes Anliegen, das Buch zu schreiben?
Also ich setze mich ja wirklich schon seit, ich würde jetzt mal sagen, Jahrzehnten für das Thema Female Empowerment, Gleichstellung ein. Und trotzdem war so vor anderthalb Jahren ehrlicherweise eine gewisse Müdigkeit und Frustration da. Ne? Bettina und Anna, die beiden Co-Autorinnen. Bettina ist eine wundervolle Journalistin bei der FAZ. Die Anna ist Vorständin bei der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Mhm. Wir waren beieinander. Und es waren gerade die aktuellen Zahlen rausgekommen. Und man sah also nun überall die Frauen in Entscheidungspositionen, die Zahlen stagnieren at best oder sind zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder rückläufig. Trump war wieder an der Macht, machte die unmöglichsten Dinge. Gerade ging es darum, dass überall auch die Budgets für DEI-Programme gestrichen wurden. Viele im vorauseilenden Gehorsam Dinge gemacht haben. Und wir saßen zusammen und dachten, oh, um Gottes Willen, so, das war es jetzt also, ja. Mhm. Das kam, dass wir in unserem Netzwerk ganz viele Geschichten natürlich auch gehört hatten von Frauen, die gerade rausgehen oder die rausgegangen sind und die dann uns auch die wahre Geschichte erzählt haben, abseits von all den schönen Hochglanz-Announcements, die dann gemacht ja. werden, bla bla, strategische Gründe, bla bla. Und wir gedacht haben, oh Gott, das kann es doch nicht sein, oder? Und das Schöne ist aber, wenn man dann in so einem Loch ist, dann haben wir ja gelernt, uns da selber rauszuziehen. Und das geht ehrlicherweise auch immer besser, wenn du zu mehreren bist. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, es gibt immer was, was man machen kann. Also, was haben wir gelernt? Wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir es greifbar machen können. Also, if you can measure it, you can manage it. Warum können wir den Kram hier nicht greifen? Ja, weil die alle mit uns reden, aber nur hinter verschlossenen Türen, weil keine sich da raustraut alleine, weil sie dann sofort beschossen und niedergemacht wird. Okay. Ja. Also was brauchen wir? Wir bräuchten eigentlich so eine kritische Masse. Und so ist die Idee entstanden, 50 Frauen, das war so von Anfang an diese fixe Idee, 50 Top-Managerinnen zu finden, die bereit sind, in diesem geschützten Raum der 50 ihre wahre Geschichte zu erzählen. Und das eben so zu tun auch, ne, du wirst es im Buch sehen, mit Bild, mit Klarnamen und auch dazu zu stehen. Und dann haben wir damit angefangen, wir haben diese Interviews geführt und da war ganz auch schnell klar, die Frauen, die ihre Geschichte erzählen, gerade weil sie so tolle, starke Frauen sind, die haben sofort auch gesagt, wie wir, es darf aber kein Jammerbuch werden, ne? Es darf nicht sein, wo wir 50 schreckliche Geschichten sammeln, die wir einfach aneinander rein. Und gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir wollen ja auch nach vorne gucken, ne? Also dieser Mehrwertgedanke, den kriegst du auch als Manager immer eingeimpft. Also haben wir von all den tollen Frauen ja auch direkt ihre Lifehacks eingesammelt. Ne? Das Buch heißt ja nicht nur, was Managerinnen erleben, sondern der Subtitle ist, und wie sie gegenhalten. Ja. So. Also haben wir das auch gemacht. Und als wir dann so die ersten 20 Interviews geführt hatten, dann haben wir auch das klarer gesehen, was wir eigentlich die ganze Zeit vermutet haben, nämlich, dass wir hier wirklich ein systemisches Problem haben. Und dann haben wir nach und nach begonnen, mit jedem Interview mehr diese Sollbruchstellen, die in diesem System sind, wenn du mal entlang eines Karrierepfades schaust, die zu identifizieren und rauszugucken, was kann jeder von uns, der ja überall an einer von diesen Sollbruchstellen sitzt und arbeitet, was kann der oder die tun, damit wir dieses System ändern? Und daraus ist dann auch der Claim entstanden, change the system, not the women.
Ja, ja. Ich finde das wahnsinnig mutig, muss ich ehrlich gestehen, weil genau an dieser Stelle hapert es ja ganz häufig, ne? Wie du gerade beschrieben hast, dass Menschen einfach Sorge haben, sich zu melden und darüber zu sprechen, weil es ihnen am Ende einfach negativ ausgelegt wird. Man ist am Ende doch immer der Buhmann oder in dem Fall die Buhfrau und hat irgendwelche Fehler gemacht, weshalb das begründet steht, dass man beispielsweise gehen musste oder sonstiges. Hat dich das denn auch trotzdem, auch wenn ihr sehr lösungsorientiert herangegangen seid, so ein Stück weit ernüchtert? Weil es ist ja schon auch krass erdrückend, finde ich, wenn man irgendwie 50 Stimmen hört und alle das Gleiche sagen und einfach deutlich wird, das ist systemisch, hier versucht man wirklich radikal irgendwie Menschen runterzudrücken, statt sie zu befähigen. Das ist ja, also wir reden immer, gerade in Deutschland finde ich aktuell wieder, ne, wir reden immer über Leistung und Performance und wir müssen wirtschaftlich sein. Und ich frage mich immer, wo ist denn die Wirtschaft bitte und wo ist denn das wirtschaftliche Denken, wenn wir bestimmte Menschen, die tatsächlich dazu beitragen könnten, dass wir erfolgreich sind als Gesellschaft, nicht die Möglichkeit dazu bekommen.
Also wir hatten ja vorher tatsächlich auch schon quasi jahrelang immer diese Geschichten gehört. Insofern, das war nur halb überraschend.
Ja.
Was schon überraschend war, war zum Teil, wie krass es einfach ist, ja, bis hin in wirkliche MeToo-Fälle rein, auch auf Vorstandsebene. Das hat uns schon nochmal wirklich auch erdrückt. Also es gibt ja zum Glück nur ein Kapitel, wo wir das gesammelt haben, weil wir da den Fokus nicht drauf legen wollten. Das war eines der härtesten. Und natürlich haben auch wir im Vorfeld wirklich gut gemeinte Ratschläge bekommen. Ne? Christina, bist du sicher, dass du dieses Buch schreiben willst? Mach das nicht, ja. Schreib lieber ein schönes Sachbuch über KI zum Beispiel. Da bist du doch auch Expertin, ja, weil ich bin auch noch zertifizierte KI-Managerin mit einem Master in Rechtsinformatik. Ja. Weil uns gesagt wurde, wenn ihr dieses Buch schreibt und damit rausgeht mit eurem Namen, ja, ihr kriegt nie wieder ein Mandat, ihr kriegt nie wieder einen Auftrag. Ihr seid persona non grata in Deutschland. Ja. Das war wirklich original und das waren Menschen, die es wirklich gut mit uns gemeint haben. Ich nehme das auch gar nicht böse und wir haben das sehr ernst ab einem gewissen Punkt nochmal miteinander diskutiert und haben uns tief in die Augen geschaut. Wollen wir das tun? Ja. Aber erstens, wir waren schon mal zu dritt. Zu dritt ist man ja schon mal weniger allein. Zweitens, wir hatten da schon die meisten dieser 50 Frauen zusammen und haben auch das Gefühl, bis jetzt auch unsere Verpflichtung, wenn die mutig sind, auch weiter mutig zu bleiben. Und ehrlicherweise drittens, guck mal, wenn man Kinder hat, dann kommt doch irgendwann sowieso noch mal eine ganz andere Frage, ja? Also, was will ich denn, dass eigentlich auf meinem Grabstein steht, ja? Sie hat die geilste SAP-Umstellung aller Zeiten geschafft oder möchte ich da stehen haben. Sie hat zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass unsere Töchter und Söhne eine andere Arbeitswelt als wir vorfinden. Ja. So, naja, das Ergebnis kennst du.
Ich finde es wunderbar. Hast du denn auch das Gefühl, dass das Buch jetzt tatsächlich, wie du es gerade so schön beschreibst, einen Stein ins Rollen gebracht hat, zusätzlich zu vielen anderen? Weil ich habe schon das Gefühl, ne, du hast es gerade gesagt, mit den Epstein-Files, auch mit dem Rammstein-Frontsänger von ein paar, ich glaube, es war letztes Jahr. Es gibt so viele aufgemachte Kästchen, die schnell wieder geschlossen wurden, wo irgendwie keine Lösung daraus resultiert hat. Oder mit dem Fußballspieler Boateng. Also es gibt so viele Fälle, die irgendwie unbearbeitet bleiben. Und man sich irgendwie als Frau natürlich die Frage stellt, krass, wie viele Möglichkeiten haben wir hier eigentlich in der Gesellschaft, wirklich was zu verändern? Und ich glaube aber, dass es tatsächlich genau solche Bewegungen sind, wie die, die ihr durch euer Buch losgetreten habt. Direkt 50 Frauen mitgenommen und darüber hinaus ja ganz viele andere auch inspiriert, die den Mut jetzt haben, langsam in Bewegung zu kommen und irgendwie so getreu des Domino-Effekts mitzugehen. Glaubst du, dass das der Kern ist, im Prinzip hier wirklich auch mal zu einem Entschluss zu kommen, zu einem Ziel zu kommen?
Ich finde es total spannend, dass du das Wort Bewegung benutzt, denn ich habe das in den ersten Wochen und Monaten gar nicht so erkannt, bis dann im Dezember irgendwann eine Frau zu mir gesagt hat, weißt du, Christina, euer Buch ist ja schon gar kein Buch mehr. Euer Buch ist ja eine Bewegung.
Ja, total.
Und wir hatten das nicht gemerkt, weil ehrlicherweise, wir haben das veröffentlicht und dann brach wie so ein Tsunami über uns hinein. Ja, es haben wirklich aber tausende von Frauen. Wir haben einen Insta-Post, der hat, glaube ich, inzwischen 1,6 Millionen Views.
Wahnsinn.
Und zigtausende Kommentare. Also es haben sich so viele Frauen gemeldet und so viel Rückmeldung gegeben. Es hat so viel in denen ausgelöst, und zwar über alle Ebenen hinweg. Das ist also, nochmals, das ist kein Vorstandsthema. Ja, sind diese Vorständinnen, die das auch erleben, aber sie sprechen eigentlich nur das aus, was auch alle in allen Ebenen darunter erleben. Und dieses Gefühl, das die Frauen hatten, dieses, okay, jetzt weiß ich zumindest schon mal, ich bin nicht alleine. Und nee, es liegt also in den allermeisten Fällen nicht an mir, sondern am System. Das hat total viel ausgelöst. Ja, erstmal überhaupt in dieser, nenn es mal, der weiblichen Welt. Und ich glaube, das war echt wichtig, weil wir, habe ich ja gesagt, erstmal irgendwie immer bei uns gucken und denken, wir sind das falsche Teilchen.
Ja, furchtbar.
Und dann kam ganz viel mediale Öffentlichkeit auch dazu. Sicherlich auch wegen der Geschichten. Es sind schon auch Geschichten, die aufwühlen, die berühren, die nachdenklich machen, eben auch viele Männer. Ja, die hatten da plötzlich einen anderen Zugang zu. Aber vor allem auch, weil wir ja noch eine Sache gemacht haben. Wir sind ja nicht doof, ne? Also als Männer, das weißt du ja, klar, du kannst noch mal 100-mal darüber reden, dass es das moralisch Richtige ist. Am Ende des Tages gucken doch alle auf die Euro, ja?
Ja, ja, klar.
Was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich mal all die kleinen Bits and Pieces genommen, die ja da im Spiel sind, wenn es darum geht, was kostet uns das eigentlich? Aber das sind ja immer nur so Einzelbetrachtungen, und haben die in eine riesengroße Formel gepackt und haben angefangen zu rechnen. Haben das auch nochmal von Menschen, die makro- und mikroökonomisch da bewanderter sind, prüfen lassen, und haben dann tatsächlich wirklich errechnet, dass es uns als Volkswirtschaft Deutschland jedes Jahr 372 Milliarden Euro kostet, weil wir Frauen nicht gleichberechtigt am Erwerbsleben teilhaben lassen. Über alle Effekte hinweg, ne? Also ob der Gender Pay Gap, die Teilzeit und all diese Effekte, die, ne, so da rundrum sind. Und das ist übrigens schon die Zahl mit den Sicherheitsabschlägen, ne? Das sind 9% unseres BIP. Das ist doch der Wahnsinn. Jetzt bitte denk mal an die letzten Investitionsprogramme zurück, die wir gefahren haben. Die können sich ja da alle hinter verstecken, ja?
So. Absolut.
Und ich glaube, es ist wichtig, da auch mal eine Zahl dran zu machen, für das Thema, warum nützt es uns auch als Gesellschaft was, ja? Nicht nur, weil es das Richtige ist, sondern weil es uns Spielräume eröffnen würde. Überleg mal bitte, was du mit 372 Milliarden machen könntest. Wie viel Bahnstrecken, Rechenzentren, Kitas, Schwimmbäder, sonst irgendwas du damit bauen könntest.
Ja,
ja? Wahnsinnsschwung wäre das. Aber eben auch, weil du es ja auch aufs Kleine runterbrechen kannst. Du kannst es ja auch auf Unternehmen runterbrechen. Und auch da liegt ja ein Riesenhebel. Ich meine, ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, du könntest 9% besser sein in deinem Gesamtumsatz, ja, da gäbe es aber viele, die würden sich das linke Bein für abschneiden.
Ja, ja,
aber liegt dir so offensichtlich auf der Hand.
Aber wie, Christina, bekommen wir das denn jetzt hin, dieses Mismatch zu brechen? Also, weil ich habe das Gefühl, ne, das ist so, trotzdem sitzen ja ganz viele Menschen immer noch in Entscheidungspositionen, die sich mit diesem Thema nicht viel anfangen können und die nicht der Meinung sind, dass das stimmt, ne? So, und wie, also, weil überzeugen können wir niemanden, das wissen wir. Wenn jemand eine bestimmte Haltung zu Themen hat, können wir die selten überzeugen davon, dass das richtig ist und dass der Weg wäre. Jetzt sind wir ja tatsächlich auch mittlerweile in einer wirtschaftlich brenzlicheren Lage, auch in Deutschland. Das heißt, gerade jetzt könnten wir das ja super gut gebrauchen, wenn wir die Strukturen mal ein bisschen verändern würden und hier 372 Milliarden Euro mehr hätten. Das würde uns sicherlich gut tun. Wie können wir das durchbrechen, dass mehr Menschen in Entscheidungspositionen endlich diese Bewegung mitgehen?
Ich glaube, wir können zwei Dinge tun. Erstmal, wir können das tun, was wir Frauen nämlich echt gut können, entgegen dem Volksmund. Wir können uns zusammentun, oder wie es ja immer so heißt, netzwerken, ja? Es wird immer gesagt, das können die Männer viel besser. Stimmt überhaupt nicht. Wir Frauen tun das eigentlich permanent, ne? Wir tun das, wenn wir uns zusammentun, um den Kuchenbasar für die Schule zu organisieren, die Fahrgemeinschaften zum Schwimmen und sonst wo. Wir tun das in der Altenpflege, wo auch immer. Wir können netzwerken, und wir können uns zusammentun und spüren, dass wir alle diese Veränderung wollen und dass jede von uns etwas dazu beiträgt, diese Botschaft lauter zu artikulieren, die Botschaft auch sehr persönlich zu machen, nicht wahr? Also wir erleben bei den Lesungen oft, dass wenn wir diese Beispiele vortragen aus dem Buch und hinterher in die Diskussionen gehen, dass dann auch Frauen aufstehen und sagen, ich bin jetzt mutig, ich erzähle euch mal meine Geschichte, weil ich habe viel zu lange geschwiegen, ich will das nicht mehr ertragen, ja? Mhm. Also dieses transparent machen. Wir können alle es transparent machen, unseren Partnern, unseren Chefs, unseren Unternehmen, wo auch immer wir sind. Und wir können füreinander erstmal als weibliche Gemeinschaft einstehen. Ne? Unser polnischer Nachbar, der sagt immer, ah, Frauen sind die größte Gewerkschaft der Welt.
Wie süß. Ja, stimmt, ne?
Das meistens, wenn ich deiner Frau recht gebe.
Herrlich.
Das können wir tun. Aber es geht halt nicht alleine, weißt du? Und wir haben zusätzlich zu dem, ne, es ist kein Jammerbuch, haben wir immer gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall ein Gegeneinanderbuch. Wir machen kein Männerbett. Wir haben deswegen viele tolle Männer auch für das Buch interviewt. Und deswegen der zweite große Schlüssel sind diese Männer. Und du hast gerade gesagt, die können wir doch nicht überzeugen. Jetzt sind das aber nun mal die, die, wenn du auf die Zahlen guckst, an den Entscheidungstischen schon noch vorherrschend sitzen. Das heißt ja, doch, wir können und wir müssen sie überzeugen. Wir müssen sie aber ins Boot holen. Und weißt du, manche kriegen wir über die Zahlen, andere kriegen wir über die persönliche Betroffenheit. Aber wir müssen sie mit reinnehmen. Und dafür müssen wir Räume schaffen. Also zum Beispiel alle unsere Lesungen, wir bitten immer alle Frauen, bringt einen Plus One mit, bringt einen Mann mit.
Sehr gut.
Muss auch gar nicht euer eigener sein. Ich kann auch euer Kollege, euer Chef, euer Nachbar sein, wer auch immer. Aber diese Räume aufzumachen, zu sagen, komm, lass uns mal darüber reden, wie ist das eigentlich? Ich glaube, nur das ist der Weg, weil wir können zumindest auf der individuellen Ebene sie nicht zwingen. Und dann können wir eine dritte Ebene gehen. Auch die sprechen wir ja im Buch an. Ne? Reformen verändern die Normen, weil der Gesetzgeber damit zeigt, was das erwünschte Verhalten ist.
Ja.
Das heißt, in einem nächsten Schritt ist doch viel stärker die Politik auch gefragt, an die heißen Eisen zu gehen. Die Ausgestaltung des Elterngeldes, der Elternzeit, das Ehegattensplitting, die Betreuungssituation etc. Das muss alles angegangen werden. Das geht aber nur, wenn sie halt auch von uns geschubst werden. Und auch das können wir tun. Wir können dafür laut werden. Wir können das einfordern. Das ist das Wundervolle an einer Demokratie. Ja,
ja.
Deswegen,
total.
Ich denke auch immer, wer sich für Gleichstellung einsetzt, setzt sich auch für Demokratieerhalt ein.
Total. Super Impulse. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal auf diese andere Seite gehen, denn ich bin total bei dir. Es geht darum, alle Menschen ins Boot zu holen und dazu gehören selbstverständlich auch Männer. Und ich kenne glücklicherweise auch total viele Männer, die super für diese Themen brennen und das ist auch total wichtig. Ne? Jetzt habe ich, aber merke ich sehr häufig, dass gerade in diesen Female-Netzwerken, du hast es gerade auch angesprochen, ne, daran sind wir Frauen gut, auch ganz oft so eine, wie so eine kleine Rivalität entsteht. Ne? Und ich weiß nicht, ob das irgendwie mit, auch mit so Rollenbildern zu tun hat oder auch mit so diesem altbekannten, dieser Stutenbissigkeit, weil wir eben als Frauen selten in obere Positionen automatisch kommen, müssen wir uns diese Plätze hart erarbeiten und auch hart erkämpfen, um dort bleiben zu können. Das bedingt dann, dass wir auch untereinander ganz häufig eben nicht so nett miteinander sind, wie wir es eigentlich sein müssten, um eben ne, diesem Thema Gleichstellung so ein bisschen mehr die Tür zu öffnen. Wie nimmst du das wahr? Gibt es hier Aspekte in aktuellen Female-Leadership-Narrativen, die du kritischer siehst oder wo man deiner Meinung nach vielleicht auch sogar zu kurz greift?
Wir haben im Buch tatsächlich auch ein ganzes Kapitel über das Thema Queen Bees. Und ja, die gibt es, nicht wahr? Die gibt es nicht nur in den Netzwerken, die gibt es natürlich auch in den Unternehmen und in den Behörden. Das sind die Frauen, die sich eben, so wie du es beschrieben hast, so hart hochgekämpft haben, dass wenn sie dann da oben sind, sie diesen einen Platz, den es vielleicht von 10 für sie gibt, ja, den dann natürlich auch verteidigen wollen mit den Mitteln, die sie gelernt hat im Rahmen ihrer Sozialisierung. Ich kann das irgendwie in gewisser Weise fast manchmal schon nachvollziehen und trotzdem ist es genau das, wie du sagst, was uns nicht weiterbringt. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir uns da alle das rheinische Grundgesetz ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Da lautet nämlich ein Absatz, man muss auch Jönne können.
Ja, ja.
Und so ein bisschen diesen Karma-Gedanken, Mensch, wenn wir uns unterhaken, statt uns gegenseitig wegzuschubsen, dann kommen wir alle zusammen schneller voran. Es gibt erste Ansätze, wo das passiert. Ne? Also wir merken, dass sich gerade auch durch das Buch total viele Menschen und Frauen, die in die gleiche Richtung denken, miteinander verknüpfen, die das vorher noch nicht getan haben. Es wird jetzt hier in Düsseldorf das erste große Treffen der Netzwerke geben, wo all diese Netzwerke zusammenkommen etc.
Ja, super.
Ich glaube, wir Frauen kriegen gerade erst ein Gespür dafür, ja, wie machtvoll wir eigentlich als diese Gewerkschaft wären, wenn wir das stärker leben würden. Mm. Und wir haben ja jetzt, sind ja gerade in das Jahr des Feuerpferdes eingetreten, ja. Lass uns doch mal gucken, ob diese PS, diese Pferdestärke auch dazu beiträgt, dass wir Frauen das in diesem Jahr besser hinkriegen. Das wäre zumindest mal ein echt sinnvoller Neujahrsvorsatz, den wir wahrscheinlich auch länger durchhalten als der, ich gehe jetzt wirklich dreimal die Woche ins Fitnessstudio Vorsatz.
Ja, total. Jetzt haben wir gerade über dieses Hartwerden geredet von Frauen, ne? Insbesondere in Führungspositionen. Was ist denn deiner Meinung nach schwerer, Systeme von innen heraus zu verändern oder Menschen darin zu stärken, eben nicht mehr so hart zu sein? Und das gilt jetzt ganz offen gesagt für Männer und für Frauen, weil ich finde, beide müssen nicht hart sein.
Weißt du, am einfachsten ist es immer, wenn du bei dir selber anfängst, sicherlich, ne? So dieses Mutter-Theresa-Prinzip, die hat ja auch erstmal in den Häusern rund um sich angefangen, bevor sie dann irgendwann den Friedensnobelpreis bekommen hat, weil ihr Engagement sich ausgeweitet hatte. Also ja, wir können echt erstmal da mit anfangen, netter zu uns selber zu sein. Da sind wir schon wieder bei der Selbstführung, über die wir vorhin geredet haben. Und gleichzeitig dann auch netter zu den anderen zu sein. Auch da wieder, ne? Ich bin ja mit dem Kantschen Imperativ groß geworden. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, nicht wahr?
Das ist so, ja. Ja.
So, das hilft aber eben, das geht nur bis zu einer gewissen Grenze. Deswegen die systemische Grenze kannst du nicht außen vor lassen. Es müssen sich eben auch gerade in den Unternehmen Dinge verändern, weißt du? Da gibt es so viele Zugangsbarrieren, die in den Prozessen angelegt sind. Und die kannst du bei aller Selbstfürsorge und Nächstenliebe nicht immer sofort alleine ändern. Also wir müssen das System leider Gottes von beiden Seiten anpacken. Da hilft nichts.
Ja, absolut. Was würdest du denn sagen, was hatte es denn für Konsequenzen für dich, werteorientiert zu handeln, so in deinem Berufsalltag? Kannst du da irgendwas, erinnerst du dich an irgendwelche Situationen, wo sich das ja vielleicht auch negativ auf dich ausgeübt hat, dass du eben werteorientiert handeln wolltest?
Na, ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich anstrengender, als wenn man mitschwimmt da, wo es vermeintlich warm und flauschig ist, nicht wahr? Das hat sicherlich auch die Auswirkung, dass du vielleicht als unbequemer wahrgenommen wirst, was total spannend ist, ne? Weil ich sag mal, bei männlichen Kollegen, die vielleicht ein ähnliches Verhalten haben, da wird das als entscheidungsstark oder wie auch immer wahrgenommen.
Ja, ja.
Also insofern, ja, das hat bestimmt Nachteile gehabt in meinem Energiehaushalt. Ich glaube trotzdem, der große Vorteil ist, ich konnte jeden Tag meines Lebens morgens aufstehen und in den Spiegel gucken und zumindest fein mit mir selber sein. Auch wenn das vielleicht nicht immer die schönsten Konsequenzen für mich hatte, ne? Um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen. Ich habe dann mich also für das Tor A entschieden und bin dann gegangen und habe eben alle diese Mitarbeitenden in eine neue Heimat entlassen. Ja?
Wow. Ja.
Fand ich das selber für mich persönlich super? Nee, überhaupt nicht, ne? Und trotzdem weiß ich, wenn ich mich an der Stelle anders entschieden hätte, hätte ich mir selber das, glaube ich, nie verziehen. Da hätte ich mich immer schmutzig gefühlt.
Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Dankeschön. Christina, wir sind jetzt fast am Ende. Ich würde dir ganz, ganz gerne zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, woran hältst du dich fest, wenn die Komplexität der Welt schwerer wird?
Boah, das ist eine wirklich gute Frage und ein Buying Time. Darüber halte ich mich fest, wenn die Komplexität. Ich glaube, die ehrliche Antwort ist ein großes Gottvertrauen und eine große Zuversicht in das Gute in jedem Menschen. Ich versuche immer auf das zu gucken, was kann ich tun, wo habe ich Menschen um mich rum, die mir dabei helfen können, das zu bewältigen und irgendwie jeden Morgen wieder mutig aufstehen und dem Tag die Chance geben, dass es der Beste sein kann, ohne dass man dabei naiv ist, ne? Und tatsächlich, wir haben, glaube ich, das große Glück, in einer Umwelt zu sein, wo wir ganz viel dürfen. Wir können unsere Stimme erheben, wir dürfen auf die Straße gehen, wir können schreiben, posten, mit Menschen reden, andere überzeugen, die Macht nutzen, die uns gegeben ist in unserem kleinen Umfeld. Das ist eigentlich das, was mich ermutigt, dass ich zumindest jeden Tag mein kleines Müh beitragen kann, in dieser verrückten Welt auch weiter zu leben und zu überleben.
Ja, das klingt gar nicht naiv. Ich finde, das klingt total hoffnungsstiftend. Liebe Christina, ich fand das wunderbar, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Mut, für diese Wahnsinnsbewegung, die ihr losgetreten habt. Und ich hoffe inständig, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht im besten Fall, auch wenn das mit Sicherheit sehr herausfordernd ist, so viel Lautstärke von außen irgendwie immer wieder zu bekommen. Aber es ist wirklich so notwendig. Und ich danke dir von Herzen dafür, dass du so ein großartiger Ally bist. Dankeschön.
Das Dankeschön gebe ich wirklich nur zurück, nur mit Menschen wie dir, die sagen, ja, ich finde das auch eine wichtige Botschaft und ich helfe, die zu verbreiten. Können wir das überhaupt machen und auch ehrlicherweise durchhalten?
Dankeschön.
Danke.